Ja, einen schönen Sonntagmittag wünsche ich. Danke nochmal bei dem Linux-Tag-Team für die freundliche Einladung. Der Vortrag geht über die Knoppix Live Linux CD, die Sie vermutlich schon mal irgendwo gesehen haben. In letzter Zeit ist die ja ziemlich oft in der Presse aufgeschlagen, was mir eigentlich gar nicht so recht ist. Weil das ist sicher eine schöne Werbung für mich. Allerdings, wenn man dann 400 E-Mails am Tag bekommt mit Fragen wie, wie brenne ich eine CD unter Windows? Und ich weiß es ehrlich nicht. Ist das etwas kompliziert. Aber Sie können mir natürlich E-Mails schicken mit Fragen und es würde mich aber freuen, wenn diese Fragen eher technischer Natur wären und vielleicht schon Verbesserungsvorschläge mit Lösungsansätzen enthalten. Gut, ich erzähle noch ein bisschen was über die Knoppix, was die ist. Das ist also eine von CD laufende Linux-Distribution, basierend auf dem Debian-Projekt. Debian ist eine GNU-Linux-Distribution, die sehr populär geworden ist. Es steht keine einzelne Firma dahinter, sondern das ist ein Projekt, weltweites Projekt aus vielen Entwicklern. Und Debian wird auch im kommerziellen Bereich natürlich sehr häufig eingesetzt, eben aus diesem Grund, weil es keine einzelne Firma gibt, die vielleicht pleite gehen könnte oder die gekauft werden kann von einer anderen großen Firma, sondern man kann immer auf diesen riesen Pool an Software zurückgreifen und sich dann einen Dienstleister seiner Wahl suchen, der das Ganze weiter betreut. Dieser mehr nicht technische Grund war, aber nicht der, warum ich dann auf Debian umgestiegen bin. Das werden wir auch gleich in der historischen Übersicht sehen, sondern einfach, weil Debian ein super einfach zu updatendes System ist. Die Installation ist ein bisschen haarig, aber wenn man die einmal gemacht hat, dann läuft es eigentlich ganz gut und man braucht sich nie wieder Gedanken zu machen um Neuinstallationen, bloß wenn man ein paar Pakete updaten will oder auf eine neue Version gehen will. In dem Vortrag soll es diesmal nicht so sehr um Technik gehen, obwohl Technik natürlich auch ein bisschen eine Rolle spielt, wenn es um neue Features geht bei zukünftigen Versionen, sondern über den historischen Abriss, wie hat sich das Ganze entwickelt und warum und wie könnte man das in Zukunft weitermachen, auch im Hinblick auf Dinge, die jetzt im Moment auf der gesetzlichen Seite anstehen mit TCPA und Softwarepatenten, die eigentlich für alle Entwickler irgendwelcher Software schlecht sind, auch für die, die proprietäre Software schreiben. Da kann dann der Bernhard Reiter von der Free Software Foundation am Schluss noch ein bisschen was dazu erzählen. Gut, als erstes ist Pressevolk anwesend. Möchte sich jemand outen? Also wenn ja, dann bitte ich Sie darum, die neuen Features und die Ankündigungen von der Knoppix 3.2 für die CeBIT noch nicht zu veröffentlichen. Das wollten wir erst auf der CeBIT machen, deswegen kann ich Ihnen auch die CD noch nicht geben. Hier erhalten Sie an der Information eine aktuelle Version 3.1, die funktioniert wunderbar und enthält auch die Vorträge vom hiesigen Linux-Tag mit Informationen und einem Abzug der Webseite. Die können Sie dann mit nach Hause nehmen, booten und dann haben Sie alle Informationen über den Linux-Tag auf einer CD. Die 3.2er-Version, wie gesagt, stelle ich Ihnen gerne vor, so als Ausblick auf die Zukunft und was für neue Features dort eingeflossen sind. Aber ich bitte Sie, wie gesagt, darum noch nichts Großartiges darüber verlauten zu lassen. Dass es eine auf der CeBIT gibt, können Sie schreiben, aber bitte nicht die einzelnen Features, sonst kennen das schon alle und kommen gar nicht mehr auf die CeBIT, dann brauche ich auch nicht mehr hinzukommen. Ja, ich habe selber Angst. Oh, ich glaube, ich habe den Strom noch gar nicht angesteckt und der Akku ist leer. Das ist, Sie sehen, also Hardware ist immer mein größtes Problem gewesen. Eigentlich würde ich am liebsten ganz drauf verzichten. Ja, Hardware ist auch das, womit ich immer die meisten Probleme habe. Den Rechner kaufen und daheim einschalten und dann die CPU erstmal explodiert und Sie eine neue kaufen müssen, weil es keinen Ersatz auf durchgebrannte CPUs gibt vom Hersteller, ist es auch immer ärgerlich. Aber ja, damit muss man leider in der heutigen Zeit leben. Wenn die Leute immer die billigsten Rechner kaufen, dann bedeutet das eben auch, dass die Hardware konstant schlechter wird. Hier auch Windmodems und solche Dinge, wo sie dann ein halbes Modem bekommen und die andere Hälfte wird in Software implementiert und naja. Gut, ich mache also den Vortrag schon basierend auf der Knoppix 3.2 und zeige dann auch gleich die neuen Features, die dazugehören. Ja, Sie haben die Oberfläche mit den Boot-Kommandos, die hatte ich schon in etlichen technischen Vorträgen vorgestellt. Da hat sich nicht allzu viel geändert. Ein bisschen was geändert hat sich an der Hardware-Erkennung natürlich. Da kommen immer aktualisierte Versionen von der Hardware-Informationstabelle rein. Der Boot-Vorgang, wenn Sie mal Knoppix gebootet haben, ist aber ähnlich. Das Ganze läuft natürlich im RAM, installiert nichts auf Festplatte, außer Sie klicken später auf Ihre Festplatte, sagen, ich möchte die jetzt schreibbar machen und dann möchte ich da tatsächlich Daten drauf speichern. Also im Normalfall ist es kein Problem, auch auf Rechnern, wo schon andere Betriebssysteme drauf sind, das Ganze laufen zu lassen. Dennoch, man weiß nie, ob vielleicht doch Fehler im Linux-Kernel sind. Also verlassen Sie sich nicht auf sowas, wenn Sie ein Produktionssystem haben oder einen Firmenrechner mit der Kundendatenbank und Sie machen keine Backups, was schon schlimm genug ist, dann ist es nicht gut, wenn Sie darauf irgendwelche Software testen, auch dann, wenn es Linux ist. Ja, die Hintergrundgrafik ist so das Augenscheinlichste, was sich da geändert hat bei der 3.2. Bei jedem Major Release machen wir halt einen neuen Eyecatcher rein und der Michael Kleinhens vom LinuxHack e.V., das ist der Designer von diesen Buttons, und da sieht man auch gleich anhand dieser Icons vielleicht, dass da jetzt KDE 3.1 drauf ist, der aus der aktuellen Woody Stable. Das war der, der zum Zeitpunkt des CD-Masterings eben der am besten funktionierende war. Auch die Erkennung von Festplatten, die in dem Rechner drin sind, ist konstant geblieben. Sie haben also auf dem Desktop eine Übersicht über Ihre vorhandenen Partitionen und können die mit einem Klick read-only mounten. Ich schalte mal die Auflösung ein bisschen niedriger, dann können Sie ein bisschen besser sehen. Braucht der Beamer wahrscheinlich ein bisschen Zeit zur Synchronisation, ist aber schon da. So, leider sieht man die linke Hälfte vom Screen nicht ganz. Braucht der ein bisschen zur Synchronisation oder muss man da auf eine Tracking-Taste drücken oder so? Dann schalte ich nochmal auf 1024 um. Moment. Irgendwie auf Auto oder so. Irgendwie da oben bei Optionen müsste so eine automatische Einstellung sein. Naja, aber ich kann hier ja schon zeigen, also können ruhig probieren. Ja, zu diesen Grafiken und so, das ist so ein kleine Details, wenn man viel Zeit hat zum Lesen und mal gucken möchte, wie die so gemacht wurden, hat der Michael Kleinhens dann auch ein kleines Making-of geschrieben und gezeigt, wie diese Hintergrundgrafik designt hat und was da so alles an Spezialeffekten drin ist. Aber das ist dann eigentlich von der Technik etwas entfernt. Ja, auf der 3.2 ist dann auch das Self-Linux-Handbuch drauf. Das finden Sie auch unter www.selflinux.de. Das ist so ähnlich wie das Self-HTML. Da können Sie eben ein komplettes Linux-Handbuch online lesen und sich informieren, was ist Linux, wie funktioniert das, was gibt es da für Kommandos, und für den ersten Einstieg ganz gut. Viele haben mich bei den Dreier-Versionen gefragt, ob ich Ihnen mal eben eine komplette Beschreibung aller Linux-Programme per E-Mail schicken könnte. Und die Linux kennen, wissen, dass es mehr Software für Linux gibt als für Windows, und für jedes Programm gibt es auch ein sehr ausführliches Handbuch. Und selbst wenn ich das machen würde, Ihnen eine komplette Beschreibung zu schicken von allem, was es so online gibt, diese Mail würden Sie nicht haben wollen. Beziehungsweise Ihr Provider würde Ihnen dann wahrscheinlich den Account sperren. Also auch Anfragen, ob ich das Image per E-Mail schicken kann, beantworte ich nicht mehr. Das hat es nämlich auch schon gegeben, weil das mit dem Download irgendwie nicht so richtig klappte, und dann fragen die Leute halt so nach. Gut, ja, jetzt sehen wir auch die Desktop-Icons. Was schon in der Version 3.1 der Fall war, die Sie hier bekommen können, USB-Geräte, Memory-Sticks und Kameras mit einem USB-Anschluss, die werden als SCSI-Festplatten angezeigt, und da können Sie dann draufklicken und auf den Inhalt zugreifen. Jetzt weiß ich leider nicht genau, welche Platte mein Memory-Stick ist. Ich klicke mal einfach auf eine und schaue. Das ist wohl das Kompaktflash aus meiner Kamera. Das ist der Memory-Stick. Gut, und da habe ich auch den Vortrag oder eine kleine tabellarische Übersicht über die Historie drauf, der dann mit OpenOffice geladen wird. Ja, bei der 3.2-Version ist auch das OpenOffice 1.02 dabei, die deutsche und die englische Version, je nachdem in welcher Sprache Sie booten. Es werden auch die gleichen Sprachen unterstützt, die bei der 3.1er schon drauf waren. Also wenn Sie sagen, knoppix lang gleich RU, dann kriegen Sie die ganze Oberfläche, die Zeichensätze und so weiter in Russisch. Und OpenOffice habe ich leider nur in Deutsch und Englisch draufgepackt. Auf der CD, auf so eine normale CD passen halt nicht mehr als 2 GB mit der Kompression über C-Loop. Aber für 2 Office-Pakete in 2 verschiedenen Sprachen bzw. die Language-Lokale hat es schon gereicht. Ja, das ist also die OpenOffice-Version 1.0.2 und da habe ich jetzt eine kleine Übersicht über die Geschichte. Angefangen habe ich mit Knoppix 1997, 98, also so genau weiß ich das Datum nicht mehr. Man denkt beim Schreiben von Software selten drüber nach, alles zu dokumentieren, wann man was gemacht hat, außer man wird dafür bezahlt. Und bei Sachen, die Sie selber machen als Hobby, machen Sie das sehr selten. Also legen Sie mich jetzt nicht auf einen bestimmten Zeitraum fest, aber ich denke, es war so 97, 98. Da gab es auf der CeBIT und anderen Messen diese kleinen Bootable Business Cards mit ganz kleinen Linux-Systemen. Da konnten Sie also von so einer Visitenkarte booten, hatten eine Shell mit Rescue-Tools. Auf einigen Versionen war sogar ein X-Server drauf. Da konnten Sie dann ein komplettes X-Terminal von einer Bootable Business Card starten. Das war eine ganz witzige Sache. Mich hat als Techniker natürlich interessiert, wie das funktioniert und ich habe schon früher immer Fernseher auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt, manchmal gingen die dann da auch wieder. Bei diesen Bootable Business Cards kann man das halt auch machen. Das ist auch ein großer Vorteil von Linux. Die meisten kaufen Linux, weil es halt irgendwie kostengünstiger ist und die gleichen Feature hat, die man von anderen Betriebssystemen her kennt. Aber das Hauptmerkmal von GNU Software und Linux ist halt, dass sie selber dran rumbasteln dürfen, dass sie es verändern dürfen. Sie könnten das vergleichen mit dem Kauf eines Autos. Bei freier Software kaufen Sie einen Porsche, den Sie selber tunen können, mit dem Sie machen können, was Sie möchten. Und das Auto gehört Ihnen dann. Bei proprietärer Software haben Sie stattdessen einen Mietvertrag und haben dann halt einen Manta mit zugeschweißter Motorhaube, wo Sie nichts ändern dürfen. Und Sie dürfen diesen Manta auch nicht selber betanken. Sprich, bei einem Update Ihres Mainboards müssen Sie das Produkt dann sozusagen neu registrieren. Das ist also der Unterschied zwischen freier Software, wo Sie selber Veränderungen machen dürfen und Besitzer sind, Eigentümer der Software, und bei proprietärer Software haben Sie halt einen Mietvertrag. Es kann das ein oder andere besser sein, das sagt nichts darüber, welche Technik der beiden besser ist. Also ich habe auch keine Probleme damit, proprietäre Programme zu verwenden, wenn sie nützlich sind, wenn ich damit umgehen kann und wenn sie mir nichts am System kaputt machen können. Und deswegen ist auf der Knoppix durchaus auch Acroread drauf, was keine freie Software ist. Aber das ist frei verteilbar, kostenlos und Sie dürfen die CD mit Acroread weitergeben, solange die Lizenz von Acroread der CD immer beiliegt, auch kommerziell. Also insofern sind da auch nicht freie Programme drauf, mit denen ich aber leben kann, solange die CD weiter frei verteilt werden darf, auch von denen, die die CD bekommen. Ja, das zum Thema ein bisschen Technik. Also diese Bootable Business Cards hatten Linux drauf und die durfte man auch auseinandernehmen und neu zusammensetzen. Und das habe ich mir angeguckt, fand ich sehr interessant, wie das geht. Und wie das geht, ist übrigens, da ist eine kleine Boot-Floppy drauf, 1,44 MB mit einem Linux-Kern, ein bisschen Konfigurationssoftware, und von dieser Boot-Floppy aus muss dann gefunden werden das CD-ROM-Laufwerk, weil das ist dem System noch gar nicht bekannt, dass ein CD-ROM-Laufwerk da ist nach dem Booten. Das muss man also selber erst finden, und anschließend, wenn das CD-ROM dann eingebunden ist, dann kann man auch die restlichen 28 MB von dieser Business-Card nutzen, beziehungsweise die 700 MB von einem normalen CD-Rolling. Das ist also eine der kleinen technischen Schwierigkeiten, die man manchmal hat. Wenn Sie ein USB- oder Firewire-Laufwerk haben, muss auf der Bootfloppy halt ein Kernel drauf sein, der Treiber hat für dieses Gerät. Und da diese Bootfloppy halt nur begrenzten Inhalt fassen kann, habe ich es im Moment so gemacht. IDE-CD-ROMs, das sind die häufigsten, die werden natürlich vom Kernel unterstützt. Und einige der bekanntesten STSI-Controller. Für mehr war halt auf der Bootfloppy kein Platz mehr. Wenn Sie aber ein Firewire-CD-ROM haben, was bootfähig ist, dann könnten Sie sich selber einen Kernel basteln, diese Bootfloppy verändern und wieder auf die CD draufbrennen. Und dann können Sie auch von solchen Firewire- oder USB-Geräten booten. Das ist also eine Sache, die man halt nicht automatisieren kann, für die einfach aus technischen Gründen nicht genug Platz ist, um alle CD-ROMs zu unterstützen. Ja, das Ganze habe ich also zur persönlichen Weiterbildung mal analysiert, geschaut, wie es funktioniert. Ist ja alles Open Source. Man kann reingucken in die Quellen, in den Bauplan und den Bauplan selber verändern, ohne gegen irgendwelche Lizenzen zu verstoßen. Das Ganze lief dann als Shell-Version, später mit einem Standard-SVGA-Server, der schon auf den meisten Grafikkarten lief, also auf so circa 60-70% aller Grafikkarten konnte ich dann auch in der grafischen Benutzeroberfläche arbeiten. Das war zunächst mal der Versuch zu sagen, es gibt einen Standard, der Standard heißt SVGA und ich nehme Modelines, die funktionieren auf den meisten Karten. Das ist keine Hardware-Erkennung in dem Sinne, sondern einfach nur der Versuch, etwas zu nehmen, was auf vielen Rechnern funktioniert, und es hat auch auf vielen Rechnern funktioniert. Jetzt kennen Sie das aber von der heutigen Zeit, die Hersteller wollen immer billiger werden, damit sie mehr verdienen können an der verkauften Hardware, machen dann immer neue Standards, immer neue Chipsätze, die dann Features von den alten nicht mehr haben, dafür dann neue Features, die zu den alten inkompatibel sind. Dann geht das eben nicht mehr so einfach mit einem Standard-Grafikserver, sondern da muss man halt für jede Karte ein bestimmtes Modul laden. Es war dann also notwendig, eine Hardware-Erkennung hinzuzunehmen und zu schauen, was ist für eine Grafikkarte drin, und für jede dieser Grafikkarte musste dann die entsprechende Software auch mit auf der CD sein, sofern die Software eben unter einer Lizenz steht, mit der ich leben kann, die halt auch die Weitergabe und die Modifikation ermöglicht. Ja, diese Hardware-Erkennung basiert auf der Libkutsu von Red Hat. Das ist auch freie Software, die darf man nehmen, selber in andere Produkte einbauen, darf man auch verkaufen. Und diese Libkutsu hat die Hardware-Erkennung gemacht und mit C-Programmen und Shell-Skripten wurde dann die Konfigurationsdatei für die Grafik, für Sound, für Festplattenzugriffe und für viele andere Sachen, die in dem Rechner drinstecken können, gemacht. Es sind also schrittweise Erweiterungen dazugekommen, um immer mehr unabhängig von der Hardware zu werden. Und so um die 98 herum war die CD auch schon so weit, dass man die auf vielen Rechnern einfach einstecken konnte und hatte dann schon ein kleines System zum Arbeiten. Das ist eine praktische Sache, dann braucht man keinen Laptop mehr mit sich rumzuschleppen, den man gerne fallen lässt oder verliert oder der geklaut wird, sondern eine CD, wo halt die eigene Arbeitsumgebung drauf ist. Und damit kann man dann schon Kurse halten oder Vorträge oder einfach arbeiten, in einem Internetcafé mit sicherer Software surfen, ohne Gefahr zu laufen, sich irgendwelche E-Mail-Viren einzufangen. Das ist also eine ganz nützliche Sache für mich gewesen, aber nach wie vor war ich eigentlich der Einzige, der diese CD hatte und kannte. 1999 haben mich dann meine Kollegen vom Linux-Tag e.V. überredet, diese CD auch öffentlich zugänglich zu machen, mit dem Hintergrund, der auch bei vielen anderen freien Softwareprojekten eine Rolle spielt. Viele Augen sehen mehr Fehler, als wenn nur ein einziger oder nur eine kleine Gruppe dran entwickelt. Das heißt, die Idee, viele Beta-Tester einzubinden, die schauen, läuft diese CD auch auf meiner Hardware, und wenn nicht, was kann ich tun, damit sie läuft? Ja, und es geht natürlich nur, wenn man das Projekt dann tatsächlich veröffentlicht. Bei freier Software zwingt einen zwar niemand dazu, Sie können also freie Software durchaus auch selber in Ihrem Betrieb einsetzen und nicht veröffentlichen. Es kann Sie auch niemand dazu zwingen, den Quellcode zu veröffentlichen, solange Sie die Software nicht irgendwem weitergeben. Ja, aber ich habe mich dann entschieden, das Ganze weiterzugeben unter einer freien Lizenz. Und der Linux-Tag e.V. ist der Hoster, die haben also die Entwicklungssysteme bei sich und können das auch uploaden. Von dort aus gelangt das dann auf verschiedene Mirrors. Dann kam auch 1999 diese C-Loop-Erweiterung hinzu. C-Loop ist ein komprimierendes Block-Device. Das ist wieder so eine technische Sache. Ein Block-Device ist so eine Art Gerätedatei. Das heißt, wenn Sie was anschließen, einen Brenner, Floppy, irgendwas, dann haben Sie eine Datei. Wenn Sie auf diese Datei zugreifen, haben Sie physikalischen Zugriff auf das Gerät. Das umgeht auch fast jeden Kopierschutz, denn über diese Gerätedateien können Sie die Bits und Bytes einzeln auslesen, und wenn irgendwo absichtlich ein Lesefehler ist auf der CD, können Sie den einfach überspringen und da weitermachen, wo es weitergeht, und den Rest mit 0 Bytes füllen. Also Unix an sich war schon immer in der Lage, solche kopiergeschützten CDs zu lesen und auch weiter zu verarbeiten, und das wird eventuell später auch für rechtliche Probleme sorgen, weil in Zukunft ist ja mit dem TCPA geplant, dass man Systeme implementieren muss, mit denen man nicht mehr kopieren kann. Das heißt, die Leute, die jetzt sagen, es ist mir alles völlig egal mit der freien Software und proprietärer, ich sauge mir die Sachen aus dem Internet und installiere die und dann geht das alles, das wird halt, wenn TCPA kommt, eben nicht mehr gehen. Und das könnte dann vielleicht doch zu einem Aufwachen führen, dass man sich überlegt, doch mal auf die Lizenz zu schauen und zu schauen, was darf ich mit der Software eigentlich machen. Aber da wird dann der Bernhard Reiter auch noch ein bisschen was drüber erzählen. Ja, dieses C-Loop ist ein komprimierendes Blockgerät. Das sorgt also dafür, dass ich quasi doppelt bis dreifach so viel Platz auf einem Gerät verwenden kann über eine transparente Kompression. Das heißt, Ihr Rechner sieht statt einer 700 MB großen CD eine 2 GB große CD oder sogar noch größer. und Sie können auf die Daten zugreifen, als seien die völlig normal auf dieser CD abgelegt, so als sei es vielleicht ein DVD-Laufwerk. Ihr System hat dann also 2 GB zur Verfügung und da kann man schon eine ganze Menge Linux-Software drauf installieren. Also auf der CD sind ungefähr 900 Programmpakete. Wenn Sie mal in der Shell zweimal Tab drücken, dann sehen Sie, welche Kommandos zur Verfügung stehen. Das sind irgendwie so 7000. Nicht alle davon sind interaktive Anwenderprogramme, die meisten davon einfach nur nützliche kleine Utilities. OpenOffice ist drauf, E-Mail-Software ist drauf, Evolution ist auf der 3.2 drauf. Das ist so eine Art Mail-Kalender- und Terminverwaltungssoftware, so ähnlich wie Outlook, kann auch mit einem speziellen Plugin mit einem Outlook-Server kommunizieren. Internetzugangssoftware ist drauf, eine ganze Menge Spiele für die Computereinsteiger sind drauf und auch Rescue-Software, womit Sie Ihren Rechner reparieren können, wenn er mal nicht mehr booten will. Oder auch Software für Sicherheitstests für Netzwerkadministratoren, um zu schauen, ob man irgendwelche bekannten Sicherheitslücken auf seinem Rechner drauf hat oder ob irgendwo ein Windows-Virus läuft, der sich übers Netz verbreitet. So kommt man mit dieser Software diesen Problemen sehr schnell auf die Spur, ohne dass man irgendwo einen Rechner mit Linux installiert hinstellen muss, was natürlich auch eine Option wäre. Also dieses CLoop hat schon mal dafür gesorgt, dass jetzt mehr Platz zur Verfügung stand, um richtig komplettes Debian Linux zu installieren. Wenn Sie das Ganze von CD auf Platte installieren möchten, also fest auf die Platte bannen, auf eine freie Partition oder zwei, dann haben Sie nachher auf der Platte 2,2 Gigabyte, obwohl auf der CD eigentlich nur physikalisch 700 MB draufpasst. Ja, damals war das Ganze noch auf Red Hat Linux basierend. Red Hat ist ein großer Distributor aus USA, dessen Distribution steht unter der GPL, dürfen Sie also auch selber modifizieren, weitergeben, beliebig kopieren, solange die Empfänger dann die gleichen Rechte an der Software haben. Das hatte ich damals als Ausgangspunkt genommen, weil ich Debian einfach noch nicht kannte und Red Hat einen sehr stabilen Eindruck machte und natürlich diese gute Business Cards auch von Red Hat-basierten Distributionen kamen. Damals war aktuell KDE 2.0 Beta 3 und ich habe dann noch so ein paar Sachen, weil gerade Platz war, drauf gemacht, Musik, MP3-Files, damit man auch testen konnte, ob die Soundkarte ordentlich funktioniert und man MP3s abspielen kann. Also Sie könnten auch eine Jukebox-CD draus machen, wenn Sie MP3s oder OGG-Files auf der Platte haben, eine CD einlegen mit einem Audio-Player unter Linux, der dann auch ein bisschen hübsche Grafik macht und dann Ihre MPEGs abspielen, ohne dass Sie ein Betriebssystem auf der Platte drauf haben müssen. Das Release 2.0 zum Linux-Tag 2001 war dann erstmals auf dieser Debian-Distribution basierend. Auch da habe ich mich wieder überreden lassen, dass Debian so schön updatefähig ist. Und das stimmt auch. Nur die Installation von Debian ist ein ziemlicher Horror. Haben Sie das mal versucht? Nee, noch nicht. Aber versuchen Sie es mal, wenn Sie einen freien Rechner haben und sagen Sie mir, ob es geklappt hat. Also ich habe es bisher noch nicht geschafft, ohne per Hand Sachen ändern zu müssen und mit solcher Software sind dann Anfänger etwas überfordert, das ist klar. Aber wenn es mal läuft, dann ist es wirklich super. Dann brauchen Sie wirklich nie wieder neu zu installieren, sondern das Ganze können Sie übers Netz updaten und einzelne Pakete austauschen und diese Abhängigkeiten, die werden automatisch mitversorgt. Und das war auch wichtig für das Projekt, denn ich mache so alle 2 Tage mal ein Update und schaue nach, was gibt es für neue Versionen, wo sind vielleicht Fehler von der Software behoben worden, dass sie stabiler läuft oder schneller oder neue Features hinzukommen, wie eben dieser KDE 3.1. Bei vielen anderen Distributionen muss man komplett neue Installationen machen, um KDE 3.1 zu installieren. Bei dem Debian war das eine Sache von ein paar Stunden und mit den Abhängigkeiten wurde dann auch automatisch das alte KDE durch das neue KDE ersetzt. Ist also kein so großer Aufwand mehr, wie wenn Sie jetzt von Linux 95 auf Linux XP upgraden müssten, dann ist in der Regel eine Neuinstallation erforderlich. Ja, damals hieß dieses Debian Release Potato und später hatte die Release 3.1, die im gleichen, die 2002 erschien, dann auch noch mit einem, Teil ist irgendwie doppelt reingefallen, sollte unter 2002 stehen, mit verbessertem USB- und Hotplug-Support. Der Linux-Kernel war also einer der ersten Betriebssysteme, der auch USB unterstützte und Firewire. Ich glaube, Windows NT kann das bis heute noch nicht richtig, aber bei Linux läuft das sehr schön stabil und unterstützt auch USB 2.0 und eben auch, dass Sie Geräte im laufenden Betrieb anschließen und wieder abziehen können. Ja, dann erschien zum Linux-Tag 2002 die Release 3.0 mit KDE 3.0 und später Release 3.1 mit KDE 3.04. Und diese Release, die finden Sie derzeit auch in ein paar Computerzeitschriften. Die wurde auch eine ganze Zeit vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als Förderung von freier Software verteilt. Nur mussten sie das leider einstellen, weil sie dann eine Tonne Rückumschläge bekommen haben und die Leute vom BSE halt noch andere Sachen machen müssen, außer CDs eintüten. Und falls Sie dort eine CD bestellt haben und haben noch keine bekommen, nerven Sie die Leute dort nicht zu sehr. Die sind im Moment ein bisschen gereizt deswegen. Und das kostet die natürlich auch Geld, weil sie diese CDs alle produzieren müssen. Also mit dem Rückumschlag alleine kann man nicht argumentieren, dass man sagt, jetzt habe ich einen Anspruch drauf, sofort eine CD zu bekommen. Die haben halt auch nur 24 Stunden am Tag Zeit, solche CDs zu verschicken. Sie können es natürlich auch kostenlos im Internet downloaden. Es gibt eine Mirrorliste auf den Webseiten und da haben Sie die Möglichkeit, das Ganze dann selber zu brennen. Ja, KDE 3.04 und GNOME 2 aus der Debian Unstable. Debian Unstable ist das Repository oder das Archiv, wo Sachen drin landen, die relativ neu sind und noch nicht so gut getestet. Unstable heißt nicht, dass es unstabil ist. Auf der Knoppix-CD sind so die stabilsten Sachen aus Unstable drauf und die neuesten Sachen aus der Stable. Das ist also eine ganz gute Mischung zwischen Stabilität und neuen Features. Denn bis sowas wie KDE 3.1 offiziell in Debian aufgenommen wird, dauert es normalerweise bis zu 2 Jahre. Im Moment ist dann noch KDE 2.2 in der Debian Stable drin. Es ist einfach die Philosophie, das zu machen, wo man weiß, es ist 2 Jahre ohne Probleme gelaufen, es ist stabil und man kann sich darauf verlassen, dass die Software was taugt. In der Debian Stable werden nur noch kleine Bugfixes gemacht. Wenn Fehler bekannt werden, werden die dort behoben, aber es kommen keine neuen Features rein. Und wenn man ein bisschen mit aktueller Software arbeiten will, dann muss man hin und wieder auch mal Pakete aus Unstable oder Testing installieren, um auch auf diese neuen Features zugreifen zu können. Ja, 2003 ist das Release 3.1 dann erweitert worden. Also schauen Sie nicht nur, wenn Sie eine Knoppix-CD haben, auf die Versionsnummer. Die ist meistens eine ganze Zeit konstant. Das liegt einerseits daran, dass der technische Prozess, so eine Versionsnummer in alle möglichen HTML-Dateien und Programme einzubauen, sehr zeitaufwendig ist und andererseits an meiner persönlichen Faulheit. Ich ändere also immer nur das Datum, was Sie im Bootscreen sehen. Und im Bootscreen sehen Sie dann, wann die CD gebaut wurde. Und das ist dann auch ein Snapshot vom Debian-Archiv zu diesem jeweiligen Zeitpunkt. Wenn Sie eine Frage haben, dann können Sie auch sofort fragen. Wir machen im Anschluss noch eine kleine Fragerunde, aber falls Ihnen sofort was auffällt, dann können Sie sich ruhig melden. Und gut, dann kamen diverse Magazine, die das Ganze publiziert haben. Die können das tun. Also bei freier Software ist es so, wenn Sie es veröffentlichen, dann dürfen die Leute, die es downloaden oder selber verwenden, damit machen, was sie wollen, solange sie sich an die Lizenz halten. Also es gibt durchaus den Fall, Sie schreiben irgendeine Software, und plötzlich erscheint dann in Neuseeland ein Magazin oder in Japan und schickt Ihnen ein Präsenzexemplar, wo Ihre Software auf Japanisch drin ist. Also es passiert bei freier Software sehr häufig, dass es dort Anpassungen gibt von Leuten, die ihre Software gut finden und die dann halt Erweiterungen selber einbauen, spezielle Versionen basteln. Und Sie können sich vorstellen, dass ich da auch schon einige Sachen bekommen habe, die ganz witzig sind. Ich spreche also kein Wort Französisch oder Japanisch, aber ich habe aus beiden Ländern schon Magazine bekommen, wo eine Knoppix-CD in der Sprache drin war. Also diese Projekte gibt es. Es gibt auch spezielle Versionen, die als Installer für andere Betriebssysteme genutzt werden oder für Schulen eingesetzt werden. Spezielle Game Editions, wo dann Emulatoren für Spielhallenautomaten drauf sind mit den ganzen alten Spielhallenspielen. X-Mame heißt dieses Programm. Wenn Sie natürlich solche Copyright-unterlegten und lizenzgebührpflichtigen Programme auf der CD unterbringen, dürfen Sie sie natürlich nicht mehr öffentlich anbieten, nur noch intern verwenden. Aber dieser Game-Emulator, diese CD, X-Mame Knoppix heißt die, glaube ich, mit, wo nur diese Engine drauf ist, die ist GPL, die können Sie auch im Internet beziehen und dann, wenn Sie so einen Automaten haben oder alte ROMs, dann können Sie diese Sachen dann auch auf unter Linux zocken. Also ganz witzige Sache. Ich habe auch schon Doom-Server-CDs gesehen oder mit speziellen anderen Games drauf, aber auch durchaus sinnvolle Anwendungen wie Linux als Linux als Client für Windows Terminal Server. Das gibt's auch. Da ist ein Programm namens R-Desktop drauf. Damit können Sie sich auf den Windows Terminal Server in so einer normalen Windows-Oberfläche einloggen und dann dort arbeiten. Das ist wie der Citrix-Client, wenn Sie Windows kennen, so vom Client-Server-System her. Und damit können Sie dann normal arbeiten. Dann haben Sie in einem Fenster irgendwelche Windows-Applikationen laufen und dem Rest können Sie weiter mit Ihrem Lieblingsbetriebssystem arbeiten. Also wenn Sie noch auf alte Programme zugreifen wollen, gibt es diese Möglichkeit. Wobei man dann gleich sagen muss, dadurch spart man kein Geld, denn bei proprietärer Software zahlen Sie für die Anzahl der Nutzer und nicht für die Client-Software. Das heißt, Sie müssten auch dann für jeden Linux-Client, den Sie für so einen Windows-Terminal-Server anschließen, die Lizenzgebühren an den Hersteller zahlen Ihres Terminal, Ihres Serverbetriebssystems. Ja, das ist so der Abriss, wie sich das Ganze entwickelt hat. Im Moment sind es etwa 8000 Downloads pro Tag. Das ist eine ganze Menge, also so viele Leute kriege ich zumindest mit, die auf dieser Webseite auf das Download-Formular klicken und die Lizenz akzeptieren. Dann kriege ich einen Hinweis, dass es jemand getan hat. Das ist die Lizenz der Distribution, ist GPL. Sie dürfen damit also machen, was Sie wollen, solange Sie den Empfängern die gleichen Rechte an der Software geben. Wobei natürlich nicht alle Programme auf der CD GPL sind. Wie gesagt, da sind auch ein paar Proprietäre drauf. AcroRead, weil ich das häufig für Vorträge brauche, das hat einen schönen Präsentationsmodus, der im Moment noch nicht in freier Software existiert. Sollte XPDF das irgendwann alles können, werde ich AcroRead natürlich runterschmeißen und XPDF installieren, beziehungsweise XPDF ist auch schon drauf. Aber ich möchte also nicht zugunsten des Komforts, ich bin halt so einer, der ist nicht politisch orientiert, ich möchte nicht zulasten des Komforts auf Software verzichten, solange sie frei verteilbar ist und solange die Benutzer dieser Software nicht dazu gezwungen werden, irgendwelche Dinge zu tun oder gar dafür zu bezahlen. Wobei man natürlich nicht den Eindruck erwecken darf, unter Linux sei es kostenlos. Was Sie bei Linux bezahlen oder bei GNU-Software allgemein, ist nicht, dass Sie die Software kaufen oder eine Lizenz für die Nutzung zahlen, sondern Sie zahlen dafür, dass Ihnen jemand eine auf Sie angepasste Version zusammenstellt oder es auf Ihrem Rechner installiert oder Ihnen hilft bei der Konfiguration. Also Sie zahlen eine Dienstleistung und nicht das Produkt. Und häufige Frage ist auch, womit verdiene ich dann mein Geld, wenn ich dieses Ding einfach kostenlos ins Netz stelle? Natürlich lebe ich nicht einfach vom Verkauf von Produkten oder Lizenzen, sondern wenn jemand eine speziell angepasste Version haben will, mache ich die und lasse mich dafür natürlich für die Arbeit bezahlen. Das ist ganz normal, macht jeder so. Also so dieser Vorwurf, den man öfter hört, die freie Softwareprogrammierer, die müssen dauernd um Spenden bitten und laufen mit einer Dose rum, das ist nicht der Fall. Die haben ganz normale Jobs, schreiben freie Software im Auftrag von Firmen und die Firmen haben halt dadurch einen echten Mehrwert, da sie mit dieser Software dann selber weiterarbeiten können und nicht an einen Hersteller gebunden sind. Sie können also dann auch zu einer anderen Firma gehen und sagen, betreut das bitte weiter, macht neue Features rein und macht mit uns einen Wartungsvertrag, wo man dann halt Garantie drauf hat, dass die Software immer weiter angepasst wird. Ja, und da GNU-Software auf standardisierten Formaten basiert, hat man halt auch immer den Vorteil, dass man die Dokumente in 5 Jahren noch lesen kann. Auch dann, wenn andere Hersteller dann ein neues Format einführen, was dann nur noch mit speziellen Betriebssystemversionen lesbar ist und sie ihre alten Dateien nicht mehr konvertieren können. So, ein bisschen über die neuen Features von der KnoppX 3.2 wollte ich noch erzählen. Dieses KnoppX-Menü sollte Ihnen bekannt sein. Wenn Sie irgendwas nicht finden, was Sie nachträglich konfigurieren können, dann sollten Sie da als erstes suchen. Drucker konfigurieren benutzt das KUPS-Drucksystem. Da hat der Kurt Pfeifle wohl schon was drüber erzählt. Das ist ein sehr schönes Plug-and-Play-Drucksystem. Das kann auch auf Windows-Print-Servern drucken oder übers Netzwerk, auf einen anderen KUPS-Server und natürlich auch auf lokale Drucker. Drucker lassen sich leider nicht automatisch erkennen. Die sagen zwar, wie sie heißen, aber die können Ihnen keinen Treiber in der Form schicken. Da müssen Sie schon einstellen, was Sie für ein Papier drin liegen haben, ob Sie die Ausdrucker anschließend auch gleich falten, heften und eintüten, mit Briefmarke versehen und abschicken wollen. Es gibt Drucker, die das können. Und das wird alles von dem KUPS auch unterstützt, aber das müssen Sie ihm halt sagen. Also in dem Fall müssen Sie schon mal nachträglich konfigurieren, um Ihren Drucker zum Laufen zu kriegen. KnoppX-Konfiguration speichern ist ein wichtiger Punkt. Das Ganze läuft ja im RAM. Wenn Sie aber öfter auf dem gleichen Rechner arbeiten wollen, dann haben Sie schon ganz gerne, wenn die Einstellungen, die Sie einmal gemacht haben, die dann noch funktionieren, Internetzugang, DSL und so weiter, dass die auch irgendwo dauerhaft zu sichern sind. Und dafür ist dieser Punkt KnoppX-Konfiguration speichern zuständig. Der erzeugt ein Archiv mit den geänderten Konfigurationsdateien gegenüber der aktuellen CD und speichert das im Moment in der Version 3.1 noch auf Diskette. Es gibt aber jetzt halt auch wieder viele Rechner. Ich hatte ja schon gesagt, die werden immer billiger. Also lassen die Hersteller einfach mal das Floppy-Laufwerk weg und denken, sie merken es nicht. Also auf eine Diskette passt eine Menge Zeug drauf. Wenn Sie Dokumente haben und so und wollen nicht immer mit einer CD rumlaufen, sondern so einer Diskette, ist das schon eine witzige Sache. Und wenn die einfach nicht mal da ist vom einen Tag auf den anderen, weil Sie sich einen neuen Rechner gekauft haben und haben nicht gemerkt, dass da irgendwie ein wichtiger Slot fehlt, dann ist das etwas schade. Na gut, aber diese Rechner gibt es und deswegen ist es jetzt auch möglich, die Konfigurationen bei der 3.2 auf andere Datenträger zu speichern, dann kriegen Sie eine Liste von allen Partitionen oder angeschlossenen Geräten, die von Linux erkannt wurden. Und da ist dann auch Memory Stick dabei oder Compact Flash oder was Sie so in Ihren USB- oder Firewire-Port reingesteckt haben. Ja, das Ganze legt dann ein Archiv an. Ich kann das vielleicht gerade mal machen. Das ist SDB1, mein kleiner Memory Stick. So, da hat er jetzt alles gespeichert, was ich bisher geändert habe. Das ging recht schnell. Also wenn ich jetzt noch Drucker eingerichtet hätte, Internetzugang oder irgendwas an meiner Desktop-Konfiguration verändert hätte, dann hätte es ein bisschen länger gedauert. Aktivieren können Sie das Ganze, indem Sie beim Starten eingeben Knoppix myconfig gleich und dann die Partition, wo Sie es gespeichert haben, oder alternativ Knoppix myconfig gleich scannen. Dann werden alle angeschlossenen Datenträger untersucht, ob da so ein Konfigurationsarchiv drauf ist. Und wenn es vorhanden ist, wird es ausgepackt und Sie haben Ihre Konfigurationsdateien wieder und haben trotzdem ein System, was von CD läuft. Ja, also Sie denken jetzt dran, selber eine neue Version zu machen mit Ihren Einstellungen drauf. Das können Sie machen, das System, so wie es dann im Speicher läuft, hat ja diese transparente Dekompression. Sie könnten also einen Snapshot machen von dem aktuell laufenden System, wieder komprimieren, auf CD brennen und das dann als persönliche CD für Ihren Rechner zu verwenden. Ist allerdings schwierig, wenn Sie öfter mal was ändern wollen an Ihrer Konfiguration, müssen Sie jedes Mal neu brennen. Deswegen ist es mit einem Memory Stick eben einfacher. Außerdem haben Sie dann kein Home-Verzeichnis, auf das Sie schreiben können. Also wenn Sie irgendwelche Dokumente sichern, müssten Sie jedes Mal eine neue CD brennen. Das ist nicht so prickelnd. Deswegen empfehle ich eher die Sache mit dem Memory Stick. Oder wenn Sie halt wirklich eine eigene CD machen möchten. Es gibt ein Forum unter www.linuxtag.org. Das ist auch verlinkt in den Infos auf der CD. Und da haben einige Leute schon gepostet, wie sie selber eine neue Knoppix gemacht haben mit ihren Lieblingsprogrammen drauf und mit ihren eigenen Einstellungen. Da kriegt man also ein kleines How-To, wie es geht. Ja, ein zweiter Punkt, der noch dazugekommen ist, ist das permanente Knoppix-Home-Verzeichnis. Ich habe ernsthaft Mails bekommen von Leuten, die sagten, ich habe dieses CD-System gestartet, dann habe ich ein paar Dokumente geschrieben und gespeichert, dann habe ich rebootet und dann waren die weg. Wenn Sie lachen, dann weiß ich, dass Sie verstanden haben, was er falsch gemacht hat. Also das Ganze läuft im Rahmen, das ist ja beabsichtigt, dass Ihre Platte überhaupt nicht angetastet wird. Sie können natürlich mit der Maus draufklicken und sagen, ich möchte jetzt diese Platte auch schreibbar machen, dann können Sie auch auf der Platte sichern. Und wenn Sie einfach sowas in Ihrem Heimverzeichnis sichern, landet es in der RAM-Disk und wenn Ihr Rechner ein Reset macht, wird diese RAM-Disk halt gelöscht. Das ist ganz praktisch. Man kann so auch verhindern, dass man irgendwelche Spuren hinterlässt auf einem Rechner, wenn man am Surfen war und dann irgendwie auf Seiten war, die der Arbeitgeber nicht so mag. Oder ja, wenn Sie halt einfach Angst haben, dass Sie sich irgendwelche Viren einfangen oder Hinterlassenschaften von ZIP-Archiven in irgendwelchen Caches, auf die Sie keinen Zugriff haben, ist das ganz praktisch, weil Ihr Home-Verzeichnis und alles, was Sie gemacht haben, nach der Entfernung der CD und Reset des Computers eben weg ist. Gut, aber für die Leute, die auch speichern wollen und das Ganze regelmäßig vielleicht für den Unterricht einsetzen, ein Projekt angefangen haben, ihre Änderungen gespeichert haben, die möchten es am nächsten Tag eigentlich genauso wieder vorfinden, wie sie es am Vortag verlassen haben. Und da gibt es jetzt ein neues Feature, das Knoppix Heimverzeichnis auf einem Memory Stick oder einem angeschlossenen Datenträger oder auf einer Harddisk-Partition zu sichern. Das funktioniert so, dass das, was Sie eingestellt oder gesichert haben, zunächst einmal auf so einen Memory Stick kopiert wird. Anschließend booten Sie neu mit der Option Knoppix Home gleich und dann geben Sie an, wieder den Datenträger, wo Sie es drauf gesichert haben, oder Home gleich scannen, dann versucht er automatisch herauszufinden, wo Ihre Heimpartition ist. Ich sage jetzt mal, er soll das machen.
und zwar wieder auf meinem Memoristic DevSDB 1. Dann gibt es die Option, die komplette Partition zu reservieren. Linux verwendet ein Dateisystem, das hat viele Features, die es unter NTFS oder unter FAT32 nicht gibt, die auch KDE braucht. Und diese Features haben Sie nur, wenn Sie mit einem Linux-Dateisystem formatieren. Wenn Sie sich dafür entscheiden, diesen Memoristic mit dem kompletten Linux-Dateisystem vollständig zu formatieren, dann haben Sie keine Möglichkeit mehr, den unter Windows zu lesen. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, hier Nein zu sagen. Dann wird ein Image-Datei angelegt. Das ist dann eine Datei auf einem DOS-Filesystem oder FAT32-Filesystem. Und in dieser Datei können Sie dann Ihr Heimverzeichnis speichern und die wird wieder von Linux transparent gemountet, als sei diese Datei eine richtige angeschlossene Festplatte. Ich nehme mal 28 MB, dann habe ich noch 2 MB Platz auf dem Memoristic, um andere Sachen zu speichern. Und klicke auf OK. So, dann mache ich aber erstmal wieder, obwohl, das geht wahrscheinlich auch, wenn er gemountet ist. Also ein paar Sachen habe ich noch nicht ausprobiert, ob es auch geht, wenn der Memoristic schon vorher gemountet war und neu gemountet wird, sollte eigentlich gehen. Falls er da mit einer Fehlermeldung abbricht, dann muss man vorher einen Unmount machen, beziehungsweise den Datenträger auslegen und wieder einhängen. Aber ich denke, das geht. Ja, diese Option hier ist vielleicht noch für die von Ihnen interessant, die ein bisschen sicherheitsbewusster sind, weil Memoristics ist mir selber schon passiert, die lässt man öfter mal stecken. Das sind ganz kleine Geräte, die blinken zwar manchmal, aber das reicht nicht, um genug Aufmerksamkeit zu erregen, dass man, wenn man nach Hause geht, dann den Memoristic nicht doch im Rechner vergisst und da sind dann Ihre Daten drauf. Wenn Sie irgendwo Unterricht halten, vielleicht Lösungsergebnisse von Klausuren oder solche Dinge, die Sie dann lieber nicht vergessen wollen. Und deswegen gibt es die Möglichkeit, dieses Heimverzeichnis mit Ihren privaten Daten auch zu verschlüsseln mit dem Advanced Encryption Standard mit 256 Bit. Das ist ein Standard, der auch in den USA verabschiedet worden ist für Sachen, die mit Behörden ausgetauscht werden sollen. Das gilt als recht sicher, also rechnerisch brauchen Sie irgendwie 30 Milliarden Jahre, um so einen Schlüssel zu knacken. Wahrscheinlich findet man aber in 10 Jahren eine einfachere Methode, sodass es nur 3 Millionen Jahre dauert oder so. Aber man kann natürlich auch da nicht ausschließen, dass irgendwann jemand was sehr Pfiffiges findet und es geht dann doch. Also ich will Ihnen nicht zu viel versprechen. All diese Krypto-Algorithmen basieren auf hohen Primzahlen und wenn irgendwann jemand mal eine mathematische Methode findet, diese hohen Primzahlen schnell zu faktorisieren, kann es durchaus sein, dass sich all diese Verschlüsselungssachen doch als unsicher herausstellen. Bisher gilt es aber als sehr sicher. Also nach dem heutigen Stand der Technik können Sie davon ausgehen, dass nur Sie mit Ihrem Passwort an diese Daten wieder drankommen. Das stimmt da leider auch. Es gibt keine Crack-Programme, die für diese Mechanismen existieren. Das heißt, wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, dann können Sie wirklich das Ding wegwerfen oder neu formatieren. Da gibt es keine Möglichkeit mehr, dann an die Daten dranzukommen. Nachteil dieses AES 256 ist, Sie brauchen wirklich einen 256-Bit langen Schlüssel. Das heißt, Sie müssen ein Passwort eingeben mit mindestens 20 Buchstaben. Ich sag mal ja. Dann kommt so eine Passwortbox. Wie unter Unix üblich wird das Passwort nicht ausgegeben, während es getippt wird. Aber hier gibt es auch einen Button. Ja, genau, es ist ein schrecklich kompliziertes Passwort, das Sie auf keinen Fall verwenden sollen. Wenn Sie doch sehen wollen, was Sie tippen, klicken Sie auf diesen Hide-Typing-Button, dann sehen Sie, was Sie getippt haben und die anderen, die um Sie herumstehen, natürlich auch. Und sollten Sie also nach Möglichkeit nicht machen, aber wenn Sie öfter die Fehlermeldung kriegen, dass Sie sich vertippt haben dann, und keiner ist in der Umgebung, dann können Sie vielleicht schon gucken, was Sie getippt haben. Vorteil dieser Methode ist natürlich, ich kann das Passwort mit Cut und Paste hier. Auch das sollen Sie nicht machen, vor allem das Passwort nicht in Ihrem Cut und Paste Buffer liegen lassen und dann ins IRC pasten. Ist tatsächlich schon einigen passiert, mir zum Glück noch nicht. Gut, wenn es jetzt zweimal dasselbe Passwort ist und ich klicke auf OK, dann legt er ein solches verschlüsseltes Image an und legt die Daten, die im Moment in Ihrem RAM-Heimverzeichnis ist, da rein. Anschließend kann man dann rebooten mit diesem Knoppix Home gleich scannen und dann findet er dieses Image und fragt Sie dann nach Ihrem Krypto-Passwort. Das müssen Sie dann richtig eingeben. Wenn Sie es falsch getippt haben, fragt er Sie so lange danach, bis Sie sagen abbrechen oder ohne Passwort booten, dann kommen Sie halt im Moment nicht an diese Daten dran, aber er bootet dann schon nochmal hoch. Ja? Ja. Ja, also die Aussage war, man kann das auch so machen, man kann sehr lange Passwörter verwenden, diese Passwörter ablegen in einer GNU-PG verschlüsselten Datei und für diese Datei dann wieder ein Passwort setzen, was kürzer ist, weil GPG das erlaubt, Sie können sehr lange Dateien mit sehr kurzen Passwörtern verschlüsseln, aber Sie sehen vielleicht schon den Haken, den das hat, dann schützt eben nur noch ein sehr kurzer Schlüssel diese Daten vor dem Datenklau. Also es gibt leider nicht viele gute Kompromisse zwischen Sicherheit und Komfort. Merken Sie sich einfach irgendeinen Spruch, der Ihnen gerade in den Kopf kommt, davon ein paar Silben, setzen die neu zusammen mit irgendwas, was Sie sich gut merken können. Also viele Passwörter sind nicht deswegen gut, weil Sie irgendwelche Wörter nehmen, die in einem Wörterbuch drinstehen und einfach Buchstaben durch Zahlen ersetzen, I durch 1 oder O durch 0. Ein durchschnittliches Passwort-Crack-Programm braucht etwa eine tausendstel Sekunde, um dieses Passwort rauszufinden. Aber wenn Sie sich Sachen, die nur Sie wissen oder die nur für Sie eine Bedeutung haben, merken und dann versuchen, das so umzustellen, dass es keine Klartext-Wörter oder Sätze mehr enthält, sondern vielleicht nur die Anfangs- oder Endsilben von einem Gedicht, dann gilt das eigentlich als relativ sicher. Wenn ein paar Sonderzeichen drin sind, umso besser. Verwenden Sie aber bitte Sonderzeichen, die auch auf einer normalen Tastatur vorkommen, sonst haben Sie nachher wieder das gleiche Problem, dass Sie das Passwort zwar wissen, aber es nicht eingeben können. Gut, diese Config, Ihr Home-Verzeichnis ist jetzt in dieser Datei knopix.img drin. Die wird dann beim Booten mit Knopix Home gleich scannen, geladen und dann haben Sie wieder Ihr Home-Verzeichnis und können dort Daten abspeichern. So, das ist mal eine Zusammenfassung der neuen Features, die Sie so ab der CeBIT erwarten. Wie gesagt, bitte noch nicht im Vorfeld veröffentlichen, sonst kann ich mir den Auftritt dort auch sparen. Und ich würde eigentlich ganz gerne auf die CeBIT gehen. KDE 3.1 und zwar die Version, die für Hudi 2 gepackaged wurde, ist drauf. Die häufigsten Soft-IDE-RAID-Controller sind im Kernel einkompiliert, mit denen gab es noch Probleme in der 3.1er-Version. Diese RAID-Controller sind so ähnlich wie WinModems, das sind gar keine echten, sondern die Hälfte davon ist in Software implementiert, die Sie meistens nur für ein Betriebssystem bekommen und die andere Hälfte ist in der Hardware drin, aber Sie müssen dann einen Kernel booten, der diese fehlende Hälfte Ihrer Hardware unterstützt. Zum Glück sind die wenigstens so weit spezifiziert, dass man sie zum Laufen kriegt. Aber generell würde ich empfehlen, vorher nachzufragen, ob solche Geräte vernünftig funktionieren und voll in Hardware implementiert sind, dann läuft das auch mit allen Linux-Versionen. Ja, Speicherung von Konfiguration und Heimverzeichnis auf Wechselmedien und Partitionen, automatisches Scannen dieser Konfiguration. DMA ist jetzt per Default aus, und zwar hängt das zusammen mit diesen 300 € Billig-PCs. Die haben nämlich massiv Probleme, wenn sie DMA einschalten. DMA ist also ein beschleunigter Transfermodus zwischen ihrer Platte und dem Bus des Rechners. So können sie quasi einen Faktor 5 an Geschwindigkeitssteigerung bei ihrer Platte erzielen. Die meisten Controller machen das wunderbar. Bei diesen Billig-PCs sagen die Controller, sie könnten es und in Wirklichkeit schrotten sie dabei die Daten. Was bei einer Read-Only-Version, also wenn es von CD läuft, nicht so relevant ist, aber spätestens dann, wenn Sie Knopix auf Platte installieren möchten oder irgendein anderes Linux und schalten dann DMA ein, dann kann es sein, dass nach einiger Zeit halt wegen diesem DMA-Transfer die Daten nicht mehr in Ordnung sind. Ein Firmware-Patch oder ein BIOS-Patch vom Board hilft vielleicht, weil das ja ein echter Hardwarefehler ist, aber generell würde ich dann die Testberichte durchlesen und schauen, welche Boards solche Probleme haben und mir nur Hardware kaufen, die auch wirklich bekannt ist, dass sie unter Linux gut funktioniert. Gilt natürlich auch für Windows. Wenn Sie da DMA einschalten, dann sind Ihre Daten mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann auf der Platte auch nicht mehr so wie vorher. Nur merken Sie das bei Windows etwas später, weil Linux etwas pingeliger ist mit Speicher und Checksummen auf der Platte. Sie kriegen dann bei Linux sofort eine Kernel-Panic, wo drin steht, dass sich irgendwelche Prüfsummen geändert haben, dass also Ihr System nicht mehr in Ordnung ist. Bei Windows kann es sein, wenn Sie es erst merken, wenn der Rechner gar nicht mehr bootet oder wenn Ihre Daten bereits ganz weg sind. Das ist etwas gefährlicher. Also man könnte sagen, Windows ist etwas fehlertoleranter. Andererseits heißt das einfach, dass keine solchen Fehlererkennungsroutinen implementiert sind, die Sie darauf aufmerksam machen. Ja, Software ist upgedatet worden. Neben dem Evolution, diesem Mail- und Kalender-Client, gibt es dann auch Rosenbubble 1.0. Wenn Sie das alte kennen, dann werden Sie das neue auch mögen. Das hat jetzt 100 Level statt 50.
und sehr schöne Musik dabei und ist ein netter Zeitvertreib und es hat jetzt auch eine Pausefunktion. Ja, und finden tun Sie die Knoppix 3.2, dann wahrscheinlich an mehreren Stellen auf der CeBIT. Ich selber werde dann zu finden sein an Stand 42, Halle 11. Das ist der Rheinland-Pfalz-Stand, da sind diverse Universitäten vertreten und dort habe ich dann auch einen Stand und führe das Ganze dann auch live vor. Ja? Das ist sehr schwierig, weil Sie müssen mehrere Sachen gleichzeitig machen. Sie müssen eine hohe Buslast erzeugen, jede Menge CPU-Power verbraten und dabei dann Daten zwischen Platte und Speicher hin und her kopieren. Die meisten Testprogramme machen nur eins dieser Sachen. Das heißt, der Memory-Test läuft einwandfrei durch, der Plattentest läuft einwandfrei durch, Netzwerk läuft einwandfrei durch, CPU-Test kein Problem. Nur wenn Sie alles gleichzeitig machen, dann merken Sie plötzlich, irgendwas stimmt nicht. Und das merkt man dann leider meistens zu spät. Also ich will jetzt nicht über diese Boards herziehen, es kann sein, dass es inzwischen besser geworden ist, aber es gibt halt Boards mit solchen bekannten Fehlern. Deswegen ist diese DMA-Option, das wollte ich eigentlich sagen, bei der Knoppix 3.2 per Default abgeschaltet. Sie können sie aber wieder einschalten, wenn Sie tippen Knoppix DMA. Dann schalten Sie DMA für alle Geräte ein, dann können Sie auch DVDs oder Video-CDs mit der vollen Geschwindigkeit angucken. Aber per Default ist es aus, weil die Knoppix sowieso nicht auf Platte zugreift, wenn sie von CD läuft. Insofern macht es dafür Sie keinen Geschwindigkeitsunterschied. Ja, also es gibt Testberichte in diversen Fachzeitschriften über Hardware und die meisten Händler wissen das auch. Also wenn Sie danach fragen, dann sagen die Ihnen schon, was Sie für Boards empfehlen würden, statt dem Billigboard, was Sie eigentlich kaufen wollten. Ja. Ja. Es ist wegen der Sorgfaltspflicht relevant. Natürlich bin ich auch bei verschenkter Software für schwere Vergehen, also grobe Fahrlässigkeit zum Beispiel, haftbar. Wenn ich wüsste, dass irgendwas möglicherweise Probleme macht bei einigen Boards, wo Daten kaputt gehen können, muss ich das umgehend beheben, sonst mache ich mich haftbar für Schäden an Ihrer Hardware. Das ist so. In Deutschland ist es das Produkthaftungsgesetz. Das heißt, aufgrund meiner Sorgfaltspflicht muss ich dann sagen, bei alten Versionen kann ich es natürlich nicht beheben, bei neuen Versionen muss ich aber die Sorgfaltspflicht walten lassen und dann solche Fehler von vornherein ausschließen. Wenn Ihnen irgendwas auffällt, dessen Monitor kaputt gehen könnte, dann wäre es gut, wenn Sie mir das aufschreiben, dann muss ich halt dann mit der Taktrate runtergehen und solche Sachen machen. Also es geht nicht um wenige einzelne Personen oder so, sondern auch die haben ein Recht auf funktionierende Software und Hardware. Und ich kann nicht einfach sagen, bei 99% der PCs funktioniert es und bei 1% geht die Platte kaputt. Na, das ist ein bisschen krass, also die Platte geht nicht kaputt. Aber wenn Sie die Knoppix auf Platte installieren und dann DMA machen, dann kann es halt sein, dass die Daten, Ihre Linux-Daten, in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn es eben fehlerhaften DMA-Controller hat. Eigentlich ist der Hersteller des Boards haftbar, aber das ist vor Gericht unheimlich schwierig zu sagen, wer jetzt schuld ist. Schuld ist meistens die Software, weil der Hardwaresteller die besseren Anwälte hat. Und ja, das ist auch so ein kleines Problem, mit inkompatibel werdender Hardware immer zu kämpfen. Ich habe eine neue Monitorerkennung drin, die sollte TFT-Displays besser erkennen und die hohen Auflösungen nehmen. Es gibt leider Röhrenmonitore, die sagen, sie haben eine Auflösung von 1600 mal 1400 Pixeln. Super Sache, aber das ist ein Problem, wenn der Monitor nur 14 Zoll groß ist, dann sehen Sie nämlich die Zeichensätze nicht mehr. Ja, also ein Monitor ist mir mal kaputt gegangen, und den ist aber auch nicht schade, das war einer von 1986 oder so, der konnte 640 mal 480 und konnte auch die Frequenz nicht erkennen und hat sie auch nicht abgeschaltet, wenn er übertaktet wurde. Und da habe ich halt mal testweise den 1024er Modus versucht und dann stiegen so kleine weiße Rauchschwaden aus und dann anschließend wollte er wirklich nur noch 640 mal 480 haben und hat immer so ein bisschen gesummt beim Einschalten. Aber das ist eher die Ausnahme bei sehr alter Hardware. Wenn Sie wissen, dass Sie so einen Monitor haben, sollten Sie sich dringend die Bootoptionen angucken und die Frequenz entsprechend runterschalten. Das geht. Sie können also sagen, Knoppix V-Sync gleich 60, dann takten Sie auf 60 Hertz runter, und wenn Sie dann noch sagen, Screen gleich 640x480, dann legen Sie auch die maximale Bildschirmgröße fest. Es geht auch im Framebuffer-Modus, dafür gibt es dann dieses FB800x600 bzw. FB640x480 für solche sehr alten Geräte. Gut, ja, da Sie schon am Fragen sind, beziehungsweise würde ich vorschlagen, dass... Ja? Nein, und zwar gibt es bei NTFS, die Frage war, können Sie auch auf NTFS-Partitionen schreiben? Das können Sie aber nur unter NT oder Windows, weil da gibt es keine Spezifikationen vom Hersteller und da ist es so gut wie unmöglich, einen Treiber reverse zu engineeren. Man hat es so weit dekodiert, dass man ungefähr weiß, wie die Daten gelesen werden. Das heißt, wenn Ihr Windows mal nicht mehr bootet, dann können Sie mit der Knoppix-CD Ihre Daten retten. Gerüchteweise wird das von der Steuerfahndung übrigens eingesetzt, um vergesslichen Sekretärinnen zu helfen, ihr sich an ihr Passwort zu erinnern. Aber das nur nebenbei, weil man dann halt... Aber das sind unbestätigte Gerüchte, würde ich auch ungern irgendwo in der Zeitung lesen oder so. Ja, also lesen ist kein Problem, schreiben schon, weil der Hersteller einfach nicht sagt, wie es funktioniert. Es kann sein, dass Sie eine Datei überschreiben wollen oder ein ISO-Image anlegen, aber da der Inhalt dieser File Allocation Table nicht genau bekannt ist, kann es sein, dass Sie beim Schreiben von Dateien andere überschreiben. Deswegen weigert sich Knoppix auch, wenn Sie eine NTFS-Partition haben und klicken auf die rechte Maustaste und sagen, ich möchte diese Partition jetzt lesschreibbar machen, dann sagt Ihnen das Ganze, wo ist das Leseschreibmodus ändern, dann kommt ein Fenster und das sagt bei NTFS nicht möglich. Wenn Ihr Windows einen Schaden hat und zum Beispiel, das soll ein häufiger Fall sein, habe ich gehört, ich selber kann es nicht überprüfen, wenn die Registry zu groß wird, das ist wohl so eine Art Config-Datei unter Windows, wenn die zu groß wird, dann bootet der Rechner plötzlich nicht mehr, dann müssen Sie die Registry mit so einem Programm RDisk oder sowas ähnliches verkleinern. Aber zunächst mal bootet der Rechner nicht mehr. In so einem Ausnahmefall können Sie es versuchen, als Administrator manuell diese NTFS-Partition schreibbar zu machen, kopieren sich dann die alte Registry vorsichtshalber irgendwo hin und legen eine neue an oder verkürzen die irgendwie, wie gesagt, wie das genau geht, weiß ich nicht. Und dann können Sie Ihr Windows eventuell wieder zum Booten überlegen. Das ist der einzige Fall, wo ich sagen würde, zu Rescue-Zwecken können Sie schon versuchen, auf NTFS-Partitionen zu schreiben, aber Sie sollten nicht sich darauf verlassen, dass es klappt. Also wenn Sie Dateien löschen, das sollte noch recht unkritisch sein. Dateien überschreiben, kann man nicht so genau sagen, was passiert. Funktioniert vielleicht nicht. Aber neue Dateien anlegen würde ich auf NTFS erstmal nicht machen. Irgendwann entschließt sich vielleicht der Hersteller dazu, die Spezifikation doch offen zu legen. Das kann damit zusammenhängen, dass Behörden ansonsten NTFS nicht mehr einsetzen dürfen, weil man eben nicht weiß, wie die Daten darauf organisiert sind und was alles gespeichert wird. Wenn es irgendwann mal Spezifikationen gibt, dann kommt es mit Sicherheit in kürzester Zeit auch in den Kernel rein und dann können Sie auch offiziell auf NTFS-Partitionen schreiben. Aber im Moment sieht es so aus, dass NTFS eine verschwiegene Sache ist, wo Sie nicht herausfinden können, wie es funktioniert. Es gibt Projekte, die ein bisschen weiter sind als der Standardkernel, die jetzt schon Dateien mit relativ hoher Sicherheit überschreiben können, wenn sie die gleiche Größe haben, aber Dateien neu anlegen würde ich im Moment auf NTFS unter keinem anderen Betriebssystem als unter Windows eben. Sie haben eine Frage? Ja, das Ganze liegt offen im Netz. Ich halte niemand davon ab, es zu verwenden. Zum Beispiel gibt es Diskussionen, ob man die Hardware-Erkennung nicht mit dem Debian-Installer irgendwie koppeln kann. Das ist ein bisschen problematisch, weil das kein monolithisches Programm oder eine einzige Bibliothek ist, die man irgendwo leicht einbauen könnte, sondern eine Sammlung von Shell-Skripten, die halt sehr stark auf bootbare CDs abzielt. Prinzipiell kein Problem, von der Lizenz her kein Problem. Und einige Knoppix-Pakete sind auch schon in Debian erhältlich, zum Beispiel das C-Loop-Paket mit diesem komprimierten Loopback-Device. Wenn Sie machen apt-get-source C-Loop-Utils, dann können Sie sich die Sourcen holen, für Ihren Kernel kompilieren und haben dann auch die Möglichkeit, diese read-only C-Loop-Devices anzulegen und zu mounten, um mehr Platz zu bekommen auf kleinen Datenträgern. Ja? Die LaTeX-Kurzanleitung. Ja. Also die Pakete, die installiert sind auf der Knoppix, sind vollständig. Es gibt zu einigen Programmen auch Zusatzpakete mit Dokumentation. Die habe ich aus Platzgründen, weil offensichtlich die Zahl der Leute, die Dokumentationen nicht lesen, ständig zunimmt, nicht mehr auf die CD getan. Und die sind dann im Internet erhältlich. Also ich gehe mal davon aus, wenn man C programmiert oder Perl oder Java, hat man auch ein gutes Buch dazu. Und Online-Dokumentationen, Manpages oder so, sind vielen, auch Unix-Usern, heutzutage so gut wie unbekannt. Auf der CD sind ca. 600 MB Dokumentationen drauf. Das kann man sich kaum vorstellen, aber bekannt davon sind den meisten Leuten höchstens ein paar Manpages, PostScript-Dokumente unter User-Share-Doc oder das, was man eben in KDE klicken kann. Da gibt es ja diesen Help-Button, dann kommt dieses Browsing-System von KDE mit der Online-Hilfe. Ja, hier diese kleine Hilfefunktion, das ist dann mit dem Conqueror. Und ja, dann hat man halt über die installierten KDE-Programme und Manpages eine kleine Übersicht. Aber solche größeren Dokumentationen, Dokumentation über das komplette LaTeX-System, Einführung in verschiedene Programme, die musste ich runternehmen, weil 2 GB, da passt zwar eine ganze Menge drauf, aber wenn man dann OpenOffice mit seinen 200 MB, andere Dokumentationen mit 600 MB, jede Menge Anwendersoftware drauf hat, irgendwann ist dann halt Schluss mit dem Platz und dann muss man sich halt entscheiden, tue ich jetzt mehr Doku drauf oder tue ich mehr Anwenderprogramme drauf und schreibe dazu, Dokumentation über dieses Anwenderprogramm gibt es auf der Webseite. Und das ist mir der letzte Fall halt einfach lieber. An die Doku kommt man auch übers Netz. Und die Anwenderprogramme, dass die halt direkt von CD laufen, das ist mir dann in dem Fall wichtiger. Ja. Ja. Es müssen für jede größer werdende Software andere Sachen runterfliegen. Teilweise geht das ganz gut. Wenn in den größeren Programmen Features von kleinen Programmen einfließen, kann man die kleinen löschen. Also zum Beispiel so Sachen wie RTF-Konverter. Wenn man OpenOffice auf der CD hat, braucht man keinen kleinen RTF-Konverter mehr. Im Moment sind 3 Office-Pakete auf der CD. Das größte ist OpenOffice. CarOffice ist auch noch drauf. Und AbiWord ist ebenso auf der CD, da könnte man vielleicht eins davon einsparen. Also ich würde ungern OpenOffice runterschmeißen, obwohl es sehr groß ist und viel Platz frei machen würde, aber es ist halt auch das mächtigste von allen. Und ein gutes Vorzeigeprojekt, das ist sehr komplexe Software, die den Funktionsumfang von dem Office für Windows sogar teilweise um Längen überschreitet, dass es die auch für freie Software gibt. Und das ist dann halt schon ein wichtiges Vorzeigeobjekt. Über CarOffice könnte man vielleicht reden. Viele haben jetzt leider ihre Präsentationen mit dem CarPresenter gemacht und die ärgern sich, wenn der nicht mehr in dem CarOffice auf der CD ist. Ja. Da kann man auch nicht mehr viel optimieren. Also Frage war, Kompression von C-Loop optimieren. Ich habe es mit BZEP versucht. Das macht etwa 5% mehr Kompression in den günstigsten Fällen. Der Nachteil ist, dass das Lesen dieser Daten 5 bis 10 Mal so lange dauert und das ist dann schon ein merklicher Performance-Einbruch, den ich mir nicht leisten wollte. Und bessere Kompressionsalgorithmen als GZIP und schnellere vor allem, habe ich bisher noch nicht gefunden. Ja. Ja, jeden Tag. Ja, ja, das macht das Debian-Packaging-System teilweise automatisch. Die Binaries werden, bevor sie gepackaged werden, gestrippt. Und bei OpenOffice und Xfree habe ich nochmal nachgeguckt. Das hat manchmal die Backcode drin gehabt, aber in den neueren Versionen ist es nicht mehr. Also da ist wenig Potenzial. Der Linux-Kernel im vollen Quelltext ist auch nicht auf der CD, sondern nur die Header-Files, die man braucht, um selber neue Module zu erzeugen. Das Config-File und die Sourcen, die gibt es unter www.kernel.org oder www.xfs.org für den XFS-Patch. Und wer auch nicht downloaden möchte, sondern die Sourcen direkt von mir beziehen möchte, das ist ja ein Teil der GPL, für den habe ich halt angeboten, 3 Jahre lang die Sourcen gegen Rückumschlag mit Rohlingen auch noch per Post zu verschicken, wenn man halt kein Internet hat. Ich würde jetzt gerne noch den Bernhard Reiter etwas erzählen lassen über die Befreiung von Knoppix von proprietärer Software und vor allem über Softwarepatente und TCPA, was wirklich dafür sorgen könnte, dass es vielleicht in Zukunft keine Knoppix mehr zum Download gibt. Ich würde Sie dann bitten, Ihre Fragen nach den ein paar Minuten von Herrn Reiter zu stellen, wenn das möglich wäre, wenn Sie noch ein bisschen Zeit übrig haben. Ja? Okay, also ist noch nicht zu Ende, ne? Der Teil gehört dazu. Hören Sie ihn bitte noch.
Ja, von mir auch nochmal ein schönes Hallo, einen guten Tag. Danke dem Klaus Knopper, dass er mir die Gelegenheit gibt, noch kurz zu reden und was von der Warte der FSF Europe zur Knoppix-CD zu sagen. Wir freuen uns natürlich sehr, dass die freie Software immer weiter sich verbreitet. Wir hoffen auch, dass die Geschichte und immer wieder auch erwähnt bleibt und nicht vergessen wird. Das GNU-Projekt hat ja 83 ausgerufen, dass es ein ganzes Betriebssystem schaffen wird. Erst in den letzten paar Jahren sehen normale Anwender, dass es tatsächlich auch funktioniert hat. Weswegen wir das System auch sehr gerne mal GNU-Linux nennen, um auf diese Geschichte hinzuweisen. Was mir natürlich nicht gefällt aus Sicht der FSF Europa ist, dass auf der Knoppix-CD noch proprietäre Software drauf ist. Manchen ist es gar nicht bekannt, Klaus Knopper hat es gerade aber nochmal klar gesagt, und er bevorzugt den Komfort dieser proprietären Software und ich bevorzuge die Freiheit der freien Software und tue deswegen durchaus auch mal ganz gerne auf ein bisschen Komfort verzichten, weil mir langfristig diese Freiheit wichtiger ist. Ich hatte mir überlegt, man kann es gut erzählen, aber die Steuerfahndung, was ist, wenn das Finanzamt mir also jetzt demnächst wahrscheinlich in einem Microsoft Doc-Format erklärt, dass ich meine Steuererklärung in einem PDF-Formular ausfüllen und zurückschicken soll. Dann würden die mich ja mehr oder weniger zwingen, das Word-Format zu verstehen. Jetzt kann OpenOffice das zufällig, vielleicht kann das in der nächsten Version das auch nicht mehr. Und vielleicht das PDF-Format zu verstehen. Und dafür bräuchte ich zurzeit proprietäre Software. Auf meinem Power-PC, GNU-Linux-Laptop, kann ich also diese PDF-Formulare nicht ausfüllen. Dafür keine Software habe. Entsprechend lehne ich es ab, die proprietäre Software dazu zu verwenden, zum Beispiel den AcroRead oder auch das Java, was drauf ist. Und man kann diese Knoppix-CD relativ leicht davon befreien. Und dann hat man eine komplett freie Software, Knoppix-CD, mit einer Debian GNU-Linux-Distribution drauf. Auch Debian packt in den offiziellen Teil nur komplett freie Software rein. Dafür habe ich auch irgendwo schon eine kleine Anleitung von einem Studenten machen lassen. Findet man unter anderem, glaube ich, auch in einem Forum. Sonst kann ich sie später nochmal verlinken. Ganz leicht ist es leider noch nicht. Unsere Bitte wäre immer gewesen, dass man tatsächlich hier komplett freie Software als Basis nimmt, gerade weil Knoppix auf so verschiedene Grundlagen genommen wird. Gut, da stimmen wir halt freundlich nicht überein. Das heißt ja nicht, dass ich die Leistung von Herrn Knopper hier nicht würdigen mag. Eine weitere Gefahr, und das ist eigentlich noch eine viel größere, ist die von den Patenten ausgeht. Patente ist ein künstliches Monopol auf eine Idee. Das heißt, wenn Sie ein Programm schreiben, jemand anders hat ein anderes Programm geschrieben, ein vollkommen anderes, kennen Sie gar nicht. Und die machen zufällig das Gleiche. Und dieser Mensch oder diese Institution hat ein Patent auf diese Idee. Dann dürfen Sie Ihr Programm nicht verwenden. In bestimmten kommerziellen Umfeld. Also sie haben nicht die volle Freiheit über ihren eigenen Programmtext, über ihre eigene Idee, sondern dieses künstliche Monopol kann durchgesetzt werden. Noch ist es so, dass es das hauptsächlich in Amerika gibt, aber auch in Europa gibt es bereits Patente auf Software und der Gesetzgebungsprozess ist so weit, hier sehen wir also die Euro-Linux-Initiative, die sich dagegen stemmt, gegen den laufenden Gesetzgebungsprozess auf europäischer Ebene, auch auf deutscher Ebene. Die Deutschen, das Justizministerium, auch das Ministerium, was für die Wissenschaft und Forschung zuständig ist, sind nämlich für diese Patente auf Software, die uns allen verbieten würden, selbst unsere eigenen Ideen, wenn wir sie draufschreiben, zu implementieren und zu verwenden. Es gibt auch in Deutschland bereits Softwarepatente, die teilweise die Technik, die von anderen Autoren, von Herrn Knopper auf die Knoppix-CD gepackt worden ist, mit einem Monopol belegt. Das hieße, wenn es endlich so weit kommt und es sieht zurzeit alles danach aus, wenn Sie auch nicht alle mithelfen und zum Beispiel Ihren Abgeordneten mal anrufen und ihm sagen, dass es keine gute Idee ist und einen Brief schreiben, die Euro-Linux-Initiative oder auch in Deutschland der FFII, also ffii.org, geben Ihnen da mal ein bisschen Anleitungen dazu, dann könnte es sein, dass also demnächst diese Verteilung und die Benutzung dieser Knoppix nicht mehr möglich sein wird. Man hat das an dieser GIF-Problematik vielleicht schon gesehen und ich wollte nur mal darauf aufmerksam machen, dass das also eine viel breitere, viel schwierigere Sache ist und das kann auf uns alle zukommen und dann sind wir alle machtlos, weil das mit dem Lizenzrecht nichts zu tun hat. Auch mit dem Urheberrecht, also wo die Lizenzen kommen, hat es nichts zu tun. Das ist also diese eine große Gefahr. Es gibt noch zwei andere Gefahren, die ich jetzt aufgrund der Zeit nicht mehr ganz ausführlich besprechen will. Die eine Gefahr rührt daher, dass mit der neuen Urheberrechtsnovelle verboten werden soll, dass man einen Kopierschutz umgeht. Ganz grundsätzlich. Auch wenn mir das Gesetz woanders erlaubt, dass ich das kopieren darf. Das heißt, wenn Herr Knopper auf die CD schreibt, kopiergeschützt, dann dürfen Sie die theoretisch nicht kopieren. Auch wenn sie nicht kopiergeschützt ist. Naja, das ist jetzt ein bisschen extrem. Aber wenn er, sage ich mal, ein Passwort nimmt von 2 Buchstaben, dann ist es tatsächlich so, dass Sie das nicht mehr kopieren dürfen, selbst wenn Ihnen das Gesetz das erlauben würde. Ich weiß nicht, ob Sie den Fall von Dmitri Skyralov kennen. Der hat also in den USA unter anderem ein Programm mitgebracht, was es den dort, sage ich mal, zum Beispiel blinden Menschen erlaubt, ein elektronisches Buch auf ihrem Braille-Terminal zu lesen und Auszüge davon. Das ist möglich unter dem Fair Use Copyright der USA. Trotzdem ist der gute Mann dafür eingesperrt, festgehalten, angeklagt worden, weil in den USA bereits ein Gesetz existiert, was die Umgehung eines solchen Kopierschutzes verhindert. Das würde also den Universalcomputer abschaffen, so gesehen. Es würde auch ganz große Schwierigkeiten für freie Software erzeugen. Nicht nur für freie Software. Es würde auch wahrscheinlich Schwierigkeiten für den gesamten politischen Prozess erzeugen. Aber freie Software wäre besonders betroffen. Dritte Gefahr, die es gibt, geht gerade von einer Initiative aus, die Ihnen weismachen will, dass wenn Sie zertifizierte Inhalte verwenden und Software verwenden, dass dann Ihr Computer sicherer ist. Dem ist nicht so. Da wird sehr gerne gesagt, ja, wir haben hier, also ich nenne das immer Treacherous Computing. Der Computer vertraut dann, sage ich mal, Sie vertrauen nicht mehr Ihrem Computer, sondern der Computer vertraut jemand anders, der nämlich Ihren Inhalt zertifiziert. Und das sind dann meistens große Unternehmen. Und die wollen mit Kryptographie halt absichern, dass Sie nicht mehr alles mit Ihrem eigenen Computer machen dürfen. Unter anderem auch das Kopieren verhindern. Es gibt da einmal die Trusted Computing Initiative, die also schon so schön politisch trusted heißt. Genau genommen bedeutet das, dass nicht Sie Ihrem Computer trauen dürfen. Deswegen sage ich Treacherous oder Totalitarian Computing dazu. Und Microsoft hat eine Initiative, die immer gerne umbenannt wird. Hieß Palladium, jetzt heißt sie irgendwie anders, irgendwas mit NS irgendwie. Und es wird Ihnen immer wieder schön geredet werden wollen, dass damit Computer sicherer und für Sie das Leben einfacher wird. Das Problem wird in 5 Jahren, wenn 80% der Rechner das in Hardware und in Software haben, können Sie wahrscheinlich keine Musikstücke mehr kaufen, ohne dass Sie ein System verwenden, was da erdacht worden ist. Und dann sieht es mit unserer Meinungsfreiheit ganz schlecht aus und Sie können sich selber vorstellen, wie das dann mit dem Kopieren von freier Software aussieht. All das sind Gefahren, die Knoppix bedrohen in der Zukunft, teilweise heute schon, die ersten, die ich genannt habe. Und ja, wir müssen alle wohl dagegenhalten und nicht nur auf der technischen Ebene, um zu verhindern, dass also solche technisch brillanten Dinge, wie Herr Knopper sie macht, demnächst überhaupt noch möglich sind. Es gibt eine Broschüre über die Arbeit der FSF Europa, die können Sie an dem kleinen Stand, den wir haben, in der Mitte nochmal holen. Und ja, das waren wohl die 10 Minuten. Danke nochmal.
Dankeschön.
Ja, dazu möchte ich nur mal kurz sagen, wenn alles sich auf technische Probleme zu reduzieren ließe, dann wäre Software kein großes Problem. Aber ich muss halt dann auch mit zukünftig wohl mit Rechtsvertretern kämpfen, die mir sagen, dass das, was ich programmiert habe, von jemand anders gebührenpflichtig lizenziert werden muss. Und dann muss ich mir halt überlegen, was ich dann mache. Ich dachte vielleicht, ich werde Einsiedler in Australien, züchte Kängurus oder mache wieder meinen ursprünglichen Job als Elektrotechniker, das habe ich ja eigentlich auch studiert, und mache Autos mit Solarzellen, obwohl die auch schon patentiert sind. Also ich habe nichts gegen Patente im Allgemeinen, aber Softwarepatente, wenn Sie ein Programm schreiben, was am Bildschirm Hello World ausgibt, verletzen Sie wahrscheinlich schon 3 Patente von irgendwelchen Firmen, die patentiert haben, dass sie Fenster aufmachen, dass sie Scrollbalken haben. Rechtschreibprüfung ist patentiert. Ja, sogar das Auslesen der Uhrzeit aus dem BIOS ist schon patentiert. Und wenn Sie für jedes dieser Mini-Patente Lizenzgebühren auf Ihre eigene selbstgeschriebene Software zahlen müssen, haben Sie ein Problem. Also für den Mittelstand der IT-Industrie in Deutschland hat das verheerende Folgen. Also deswegen, ich bin da politisch sehr neutral, aber es wäre halt schade um viele große Projekte, die in der freien Software existieren und die dann einfach durch solche Patentsachen unmöglich werden. Über diese Problematik, neue Linux-Software, Treffen mit allen möglichen Entwicklern, da haben Sie auch Gelegenheit dazu bei dem großen europäischen Linux-Tag. Der findet in diesem Jahr vom 10. bis 13. Juli in Karlsruhe statt.
Und da kommen meistens so ca. 14.000 Besucher aus aller Welt. Und da treffen sie dann auch die KDE-Entwickler, Gnome und natürlich auch viele der Leute vom Linux-Tag-Team hier wieder. Und ja, da haben sie also die Möglichkeit, sich vor Ort zu informieren. Und natürlich gibt es dann auch wieder eine neue Knoppix-CD. Damit möchte ich mich dann von Ihnen verabschieden, bedanke mich für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen dann noch einen schönen Messeaufenthalt. Applaus